Übrigens bin ich in die Politik nur gekommen, weil ich ganz früh angefangen habe, ehrenamtlich zu arbeiten. Und über das Ehrenamt sind Politiker eigentlich auf mich aufmerksam geworden. Und irgendwann haben die gesagt, Aygül, wenn du immer nur kommst und wenn du was forderst und meckerst, was nicht funktioniert, das habe ich natürlich gemacht, funktioniert das nicht. Du kannst ja auch mal was ändern. Also komm rüber und mach mal was und setz dich dafür ein. Und damit bin ich eigentlich in die Politik gegangen, immer mit der Vorstellung, ich kann hier auch was verändern.
Interact Insights, der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis: Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insight, dem Podcast-Format von Rotonda für die Immobilienbranche, aus der Immobilienbranche. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz riesig, dass die Aygül Özkan heute bei uns ist. Hallo Aygül.
Hallo Miriam, grüße dich.
Aygül, du bist ja seit vergangenem September Geschäftsführerin des ZIA, Zentraler Immobilienausschuss. Das ist der größte Branchenverband für die Immobilienwirtschaft in Deutschland. Und nach ein paar Monaten kannst du uns vielleicht so eine kleine Zwischenbilanz geben. Wie hast du den Einstieg in die Branche erlebt? Weil du ja eigentlich einen ganz anderen Hintergrund hast, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber.
Also erstens war ich ganz begeistert, wie gut ich natürlich im ZIA selbst aufgenommen wurde, von den Kolleginnen und Kollegen, aber auch von dem Umfeld. Ich kannte einige der Akteure, die bei uns Mitglieder sind und hauptverantwortlich für diese Mitgliedsunternehmen auch bei uns mitarbeiten. Deswegen kam mir das gar nicht so fremd vor. Also ich habe in meiner früherigen Tätigkeit, aber auch durch meine Ehrenämter, die ich hatte, schon einige der Mitglieder gekannt. Aber die Vielfalt, die hat mich überwältigt. Also die Vielfalt der verschiedenen Immobilien, wirtschaftlich tätigen Unternehmen in der ganzen Bandbreite, das fand ich schon ganz spannend, jetzt in den 9 Monaten zu lernen. Und ich habe auch festgestellt, das ist eine eingeschworene Community. Ein Netzwerk, in das man natürlich, wenn man quer einsteigt, erstmal ein bisschen kämpfen und arbeiten muss, dass man auch die Zusammenhänge versteht. Aber das fällt mir nie schwer und insofern freue ich mich, dass ich da ganz herzlich aufgenommen wurde.
Ja, nun, quer einsteigen ist gut gesagt. Du bist ja aus der Politik direkt ganz oben eingestiegen. Aber das bist du ja eigentlich gewöhnt, weil du warst ja schon in mehreren Top-Führungspositionen, zum Beispiel ehe du in die Politik gegangen bist. Von 2010 bis 2013 warst du ja Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Bau und Integration in Niedersachsen. Dann nochmal 2012 bis 2014 Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands und seit 2010 Bundesvorstandsmitglied des Wirtschaftsrates der CDU. Und du warst ja die erste Ministerin mit Migrationshintergrund in Deutschland. Das heißt, du hast ja eine unglaubliche Vita und Erfahrung und ein Wahnsinnsnetzwerk, das du in diese Branche mitbringst. Jetzt ist natürlich für mich total spannend zu wissen, der Vergleich zwischen diesen verschiedenen Führungsaufgaben, die du ja kennst, dass du die Geschicke leitest, ist dir ja nicht neu. Aber was ist jetzt anders für dich?
Ich fange mal damit an, was nicht anders ist, weil da bin ich mal früher dran. Ich kam aus der Wirtschaft, ich war lange Jahre in großen Unternehmen. Als ich dann Ministerin wurde, hat man mich tatsächlich als erstes gefragt, was ist der Unterschied? Da habe ich gesagt, wenn man ein Ministerium führt, dann ist es wie fast ein mittelständisches Unternehmen in der Größenordnung. Und wenn man ein Gespür, ein Gefühl dafür hat, verschiedene Bereiche, verschiedene Menschen mit ihren Expertisen zu führen, mit ihren Qualitäten, dann ist das gar nicht so verschieden, wenn man das Ministerium auch als solches versteht. Was anders ist, was die Immobilienwirtschaft sicherlich insgesamt, die Wirtschaft ein Stück weit ja auch profitiert, vielleicht von uns Personen, die in der Politik mal war, dass wir diese Übersetzungsarbeit leisten müssen. Also da ich auf beiden Seiten war und jetzt in so einem mittleren Feld in der Sandwich-Position arbeite, erlebe ich mich immer wieder, dass ich der Politik versuche, die Wirtschaft zu erklären und umgekehrt der Wirtschaft die politischen Abläufe und die Zusammenhänge versuche zu erklären, wenn man Entscheidungen herbeiführen will oder wenn man Dinge auch verstanden wissen will. Und ich erlebe immer wieder in Gesprächen, dass mir beispielsweise Vertreter unserer Branche sagen, mein Gott, die haben ja so wenig Ahnung von uns, Frau Özkan, wenn man mal in ein Gespräch gegangen ist mit einem Abgeordneten oder auch einem Vertreter eines Ministeriums. Und umgekehrt sagen die Politiker, mein Gott, die verstehen nicht, dass wir hier Mehrheiten schaffen müssen für so eine Entscheidung. Das ist ein Prozess. Und ich glaube, deswegen braucht es eben auch diese Grenzgänger, nenne ich das mal, also die auf beiden Seiten mal gearbeitet haben oder das Wissen mitbringen. Das kann auch eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Politik gewesen sein, wenn man auf kommunaler oder Landesebene aktiv war, dass man versteht, wie Politiker ticken. Am Ende des Tages, und das verbindet beide Branchen, auch in der Wirtschaft, wenn ich Entscheidungen in einem Entscheidungsgremium, beispielsweise Vorstand oder Geschäftsführung herbeiführen will, muss ich etwas gut vorbereiten, muss ich inhaltlich, fachlich Zahlen, Daten, Fakten sammeln und Mitstreiter gewinnen. Mitstreiter für eine Idee oder eine Entscheidung. Und das ist in der Politik auch so. Und deswegen muss man immer Verständnis haben, dass man sich erstmal Mehrheiten sichert und Rückhalt auch sichert. Und das ist etwas, was in beiden Bereichen gleich ist.
Vielleicht gehen wir nochmal, wenn du das okay findest, nochmal einen Schritt zurück, weil der ist mir zum Beispiel sehr wichtig als jemand, der ja schon lange in der Branche ist, aber feststellt, dass das Verständnis für das, was Immobilienleute tun oder viele Unternehmen aus der Immobilienbranche schon in der breiten Öffentlichkeit schwierig ist und nicht verstanden wird. Und man ja vieles erklären muss. Ich habe neulich ein Zitat gehört, da hat ein Politiker der Linken gesagt, ein Projektentwickler sei ein Zwischenhändler und das brauche man nicht. Und da wissen wir, die wir in der Branche sind, dass ein Projektentwickler ein sehr breit gefächertes Berufsbild ist, in dem sehr viele seriöse Menschen arbeiten, die sehr Gutes tun. Also was könnte man oder an welchen Hebeln kann man ansetzen, dass Wirtschaftswelt und Politikwelt sich besser verstehen? Du hast das gesagt, du bist ja selber an dieser Grenze unterwegs. Aber was ist die Bereitschaft, was gehört vor allen Dingen dazu, damit da mehr Verständnis auf beiden Seiten entstehen kann?
Also als allererstes sehr viel Transparenz. Ich glaube, wir müssen aus der Branche heraus noch viel, viel mehr kommunizieren und transparent machen, was wir dort machen. Ich habe das erlebt jetzt in verschiedenen Gesprächen, dass eben dieses Wissen, was die Immobilienwirtschaft auch leistet, oft nicht da ist. Gerade in der Pandemiekrise. Und dieses Verständnis, dass man als ob es Projektentwickler ist oder eine Wohnungsbaugesellschaft oder andere Bereiche, auch Corporate Real Estate Bereiche von großen Unternehmen trifft es auch, dass wir viel mehr darüber reden müssen, was wir im Alltag schaffen, was wir eigentlich für den Alltag der Menschen schaffen und den mit beeinflussen, im positiven Sinne beeinflussen, dass wir Erlebniswelten schaffen, Bürowelten schaffen, aber auch eben Freizeitwelten schaffen. Das heißt, wir erleben tagtäglich eigentlich den Mehrwert, den Immobilienwirtschaft schafft und darstellt. Und das muss man viel transparenter machen. Das hat viel mit Kommunikation, auch positiver Kommunikation zu tun. Ich glaube, dass in der Vergangenheit die Immobilienwelt in den letzten 10 Jahren, weil sie sehr erfolgsverwöhnt war und die Entwicklung steil nach oben ging, das Bedürfnis vielleicht auch nicht hatte, das zu kommunizieren. Man ist schon in seiner eigenen Blase gewesen, hat untereinander Geschäfte gemacht, hat sich vertraut, man kannte sich, man weiß, wer die schwarzen Schafe sind, man weiß, wer die Guten sind und man macht Geschäfte unter Freunden. Das erlebe ich hier auch in der Immobilienwirtschaft, was jetzt per se sehr gut ist. Aber die Zeiten ändern sich. Die Verbraucher, die Menschen draußen werden kritischer. Das sieht man in allen Branchen. Sei es Ärzte, die das erleben, weil Menschen sich im Internet über Medizin informieren und hinkommen und tatsächlich auch mal eine Diagnose in Frage stellen. Sei es bei neuen Quartiersprojekten, wo die Menschen sagen, nimmt uns mit, beteiligt uns. Wir wollen mal verstehen, wie euer Geschäftsmodell ist. Womit verdient ihr eigentlich Geld? Und dann man klar macht, das sind nicht diese Riesenmargen. Wie viel Arbeitsplätze da davon abhängen. Ich glaube, das wird wichtiger. Zweitens, natürlich ist Politik auch je nach Couleur, also Farbe, ideologisch oder nicht ideologisch. Man kann nicht für jedes politische Lager das Recht machen. Aber ich glaube, es ist an uns, also den Verbänden, die das vielleicht bündeln können als Sprachrohr, es ohne Schaum vorm Mund, wie ich das immer sage, klar zu machen, dass wir eigentlich Partner in dieser Welt sind und nicht Feinde oder Gegner. Und das ist unsere Aufgabe. Und das können wir nur so gut machen, wie wenn wir den Auftrag von unseren Mitgliedern haben und vor allen Dingen wir selbst auch die Expertise haben. Das heißt, unsere Mitarbeiter müssen so gut sich eindenken in die Mitgliedsunternehmen, die Themen kennen, damit sie das transportieren können. Deswegen leben wir ja davon, dass das Ehrenamt und das Hauptamt sich ergänzt. Und dritter Punkt ist ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen die alten eingefahrenen Pfade, dieses Feind-Freund-Bild einfach ablegen und feststellen, dass es unheimlich viele neue Geschäftsmodelle gibt. Wir haben ganz viele Start-ups, junge Menschen, die in diese Branche hineinströmen. Das sind alles Multiplikatoren. Und je besser und je gut wir sie behandeln, je mehr wir sie auf Augenhöhe betrachten und mit ihnen sprechen und verhandeln und sie in unsere Prozesse mit einbinden, desto mehr Multiplikatoren haben wir für uns, die wieder rausschwärmen und gut über die Branche sprechen oder eben auch nicht sprechen, weil sie die dann wieder verlassen. Insofern glaube ich, brauchen wir die Multiplikatoren mehr denn je, die auch mit uns dieses Image verändern, also ins Positive verdrehen.
Ja, ich habe ja gehört, es gibt ja gerade ihr habt ja eine Kampagne jetzt aufgesetzt. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, in welche Kanäle die insgesamt gehen soll, weil du hast das ja gesagt, im Prinzip sind ja alle, die in der Branche sind, ja, so Art Corporate Influencer. Ne? Wir sind alle Markenbotschafter für das, was wir tun. Und es liegt an uns daran, jedem zu erklären, wenn ich sage, ich mache Kommunikationsberatung in der Immobilienwirtschaft, dann heißt, wird im ersten Moment meistens denken alle, ich verkaufe Immobilien. Ach, du bist Makler. Und diese Verkürzung, seitdem ich in der Branche bin, hat sich daran wenig geändert. Jetzt kommst du natürlich, sag ich mal, genau zur rechten Zeit mit deiner ganzen Erfahrung, weil sich ja auch rechtlich viel verändert und weil du gesagt hast, dass es braucht ja neue Geschäftsmodelle, aber auch die alten wollen ja möglichst überleben und werden stärker reguliert. Wir haben die Klimakrise und wir haben eine Branche, die dafür bekannt ist, besonders träge zu sein. Wie kriegt man jetzt da so richtig frischen Wind rein? Welchen Beitrag möchtest du da leisten?
Also das ist schon richtig. Ich bin immer dann gewechselt, auch in Bereiche gegangen, die im Aufbruch waren, sich verändert haben. Wenn ich an meine erste berufliche Station denke, ich war Volljuristin, gerade fertig nach einer Referendarzeit. Man ist ja sehr theoretisch unterwegs gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe bewusst in die Wirtschaft. Ich will nicht rein juristisch arbeiten. Und wo bin ich hingegangen? Zur Deutschen Telekom. Da haben sich alle die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, das ist doch ein Staatsunternehmen, total verkrustet. Wie kannst du das machen? Da habe ich gesagt, nee. Dieser Laden hat sich gerade aufgemacht, zu einem Wirtschaftsunternehmen zu werden, weg von einem Staatsunternehmen. Und zweitens, der Telekommunikationsmarkt wurde dereguliert. Das heißt, auch andere Wettbewerber sollten an den Markt. Und das war genau das Spannende, wo ich gesagt habe, super, du gehst zwar zur Telekom, aber weißt, die muss sich verändern. Und so ist es dann auch gekommen. Also ich habe 8 Jahre diesen Prozess mitgemacht. Mal abgesehen von dieser Erfahrung bin ich dann vor meiner Station jetzt ZIA, bin ich bei der Deutschen Bank gewesen. Eine Phase des Umbruchs, wo große Banken, die etablierten Banken, erstmal erkennen mussten, leider auch teilweise verschlafen haben, wertvolle Zeit, dass es Fintechs gibt. Also wenn die schöne junge, dynamische Unternehmer, Unternehmerinnen, die gesagt haben, wir helfen euch, diesen Transformationsprozess zu machen. Viele haben sie dann weggeschickt, belächelt und haben sie nicht gehört. Andere haben sie integriert und mitgenommen. Denen ist auch der Transformationsprozess gelungen. Das habe ich 6 Jahre erlebt. Also das, was wir heute in der Immobilienwelt mit den PropTechs erleben, habe ich mit der Fintech-Branche erlebt. Das heißt, ich bringe schon per se eine sehr positive Einstellung mit, dass ich sage, es kann gelingen, eine Aufbruchsstimmung auf beiden Seiten zu machen. Also sowohl die jungen Menschen an die etablierten, manchmal ja langsamen, verkrusteten Unternehmen heranzuführen, aber umgekehrt die anderen auch vor Freude aufkommen zu lassen. 2 Dinge, die, glaube ich, wichtig sind. Erstens, die Digitalisierung ist für jeden elementar wichtig und ist der Türöffner, dass man sich austauscht und tatsächlich auch das auf, als Chefsache auf die Agenda setzt. Dadurch gewinnen natürlich die jungen, dynamischen PropTechs auch ein Einstiegstor oder Einstiegsmöglichkeit. Das Zweite, und das ist das Fenster, das sich gerade öffnet, die Gelegenheit, und das ist rund um das Thema ESG, die Vorgaben und Regularien, die die Unternehmen erfüllen müssen aus der Immobilienbranche, aber auch aus der Finanzwelt, die diese Branche auch finanziert, zu sagen, wir müssen dort was tun und wir müssen das Rad nicht neu erfinden, weil es zu lange kosten würde und zu viel Geld kosten würde, sondern wir müssen uns Partner suchen und Verbündete suchen. Und das ist die wahnsinnig tolle Gelegenheit zu sagen, hier kann sich was Neues entwickeln. Das möchte ich mitgestalten. Ich möchte die Akteure zusammenführen. Ich möchte die Möglichkeit schaffen, dass sie sich finden. Beispielsweise durch eine PropTech-Initiative, die CIA jetzt gerade aufsetzt. Ich habe es gerade geschafft, dass es im Vorstand, im Präsidium, in der Mitgliederversammlung des CIA, also alle Gremien, die darüber entscheiden müssen, einstimmig verabschiedet wurde, dass wir diese PropTech-Initiative machen, dass wir eine PropTech-Plattform gründen, dass wir PropTechs als Mitglieder aufnehmen, dass wir sozusagen unsere Türen aufmachen, ganz weit aufmachen und sagen, kommt zu uns, wir wollen euch vernetzen, wir wollen nicht den 50. neuen Ausschuss gründen und euch in einen Ausschuss packen, wo ihr alleine seid, sondern wir wollen gerade die Vernetzung, wir wollen ein Ökosystem schaffen, wo ihr arbeiten könnt und Partner findet und eure Geschäftsmodelle ausprobieren könnt. Das ist das eine. Ich glaube, das zweite ist, dass man einfach schauen muss, dass die Digitalisierung eine Dynamik annimmt, wo jeder, selbst wenn er nicht digital affin ist oder technikaffin ist, in den CEO-Etagen merkt, ich muss mir Expertise reinholen. Und Expertise heißt nicht nur, ich hole mir einen jungen Menschen rein, sondern Expertise heißt, wer hat sich da eigentlich Gedanken gemacht? Und da sehe ich eine riesengroße Chance, dass Unternehmen sich junge, dynamische Leute reinholen, die eben nochmal im Unternehmen das beflügeln. Und das gibt uns in der, im Zier natürlich auch nochmal wieder einen Rückenwind.
Jetzt nochmal eine Frage zu den PropTechs, die ihr da auch neu gewinnen wollt. Gibt es da auch, bei den Mitgliedsbeiträgen ein breiter gefächertes Bild, weil ich natürlich schon weiß, gerade auch aus der Erfahrung hier im Westen Nordrhein-Westfalen, wo aus meiner Sicht noch sehr viel Luft nach oben ist, was die Mitgliederzahl angeht. Hier gibt es viele spannende Unternehmen, aber da gibt es so eine gewisse Hemmschwelle, die damit zu tun hat, dass man ja eine gewisse geschäftliche Größenordnung braucht, um das auch stemmen zu können, um sagen zu können, jetzt werde ich Mitglied im CIA. Was ist das gekoppelt?
Ja, das war, deswegen sagte ich ja, das war schon ein dickes Brett, was wir ganz schnell gebohrt haben. In der Tat.
Ja, schnell durchgebohrt.
Dickes Brett ganz schnell, was dann da immer ein Widerspruch war. Nein, wir haben natürlich gesagt, so eine Initiative macht nur Sinn, wenn wir die PropTechs auch für uns gewinnen, heißt, dass sie auch Mitglied werden und mitarbeiten. Und wir haben eine PropTech-Mitgliedschaft, also eine neue Mitgliedschaftsform eingeführt, dass Mitglieder aus der PropTech-Szene, da gibt es ein paar Kriterien, damit wir die auch richtig erkennen und einstufen, dann für 2 Jahre tatsächlich als PropTech-Mitglied einsteigen bei uns für 2.500 Euro, was ein Bruchteil von dem ist, was normalerweise eine Mitgliedschaft in CIA kostet. Es ist uns bewusst, dass das nicht jeder aufstemmen konnte, die Vollmitgliedschaft. Aber der große Vorteil ist, diese PropTech-Mitgliedschaft erlaubt es denen, in allen Ausschüssen mitzuarbeiten. Also das ist, sie sind nicht reglementiert, sie können tatsächlich entsprechend ihrem Geschäftsmodell oder ihren Schwerpunkten in ihrem PropTech-Unternehmen eben ganz, ganz viele andere Unternehmen kennenlernen bei uns. Und dann werden wir noch ein paar Add-ons mehr haben. Das A und O wird sein, wie führen wir die zu uns? Wie machen wir sie sozusagen neugierig auf uns? Und wir haben jetzt 2 PropTech-Beauftragte. Also warum 2? Weil paritätisch besetzt, hätte ich fast gesagt. Also divers, ein Mann und eine Frau. Tatsächlich gewinnen können aus der PropTech-Szene, die für uns das tatsächlich auch als Multiplikatoren und als die, die die Fahne hochhalten, natürlich auch mittragen werden und sehr, sehr stark auch die Szene untereinander vernetzen werden. Also die Namen werden noch veröffentlicht, deswegen bin ich noch zurückhaltend. Kommt noch, aber ich habe die Zusagen und ich bin sehr, sehr froh, dass wir zwei führende Köpfe aus der PropTech-Szene auch dazu gewinnen konnten.
Ja, also da kann ich ja mal nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du das in so kurzer Zeit geschafft hast. Da war es ja genau richtig, nach einer Zwischenbilanz zu fragen. Da ist ja schon direkt was, wo man ein Häkchen dran machen kann. Also, das war jetzt schon mal im Schnelldurchlauf die Verjüngung. Die Verjüngung des ZIA, jetzt hast du es eben schon angesprochen, Diversität, das ist natürlich auch so ein Punkt. Die Immobilienwirtschaft ist ja, ja, ein Spielfeld vor allen Dingen der männlichen Player. Mhm. Was habt ihr euch denn da vorgenommen? Was könnte sich denn da verändern? Ich versuche ja auch ganz oft meinen persönlichen kleinen Beitrag zu leisten, indem ich immer wieder Speakerinnen vorschlage für Veranstaltungsformate. Manchmal ist es so, die wollen tatsächlich nicht, aber häufig ist es so, sie werden schlicht vergessen. Was habt ihr euch vorgenommen?
Ja, das ist das A und O. Wir müssen und wollen vor allem auch Frauen auch sichtbarer machen. Natürlich können wir als Verband nur das abbilden, was die Branche, der Markt abbildet. Anders wäre es ja schwierig. Aber dazu gehört auch, mit gutem Beispiel voranzugehen und die, die schon am Markt sind und auch erfolgreich sind, jahrelang schon kämpfen, auch mal sichtbarer zu machen. Was wir geschafft haben, das machen wir sehr zielgerichtet natürlich. Wir gucken sehr genau und wir haben da Rückendeckung oder ich vor allen Dingen des Präsidenten. Wir haben jetzt im Präsidium, wir hatten gerade Wahlen, tatsächlich es geschafft. Wir sind weiblicher geworden. Wir haben 13 Frauen ins Präsidium geholt. Das ist eine Quote von über 22%, das ist fast 23%. Das ist schon eine vom Stand jetzt eine Riesenleistung. Könnte natürlich mehr sein, aber wenn man guckt, wie die Immobilienbranche in den oberen beiden Führungsebenen zurzeit aufgestellt ist, da sind nämlich 15,9% Frauen, dann sind die 23 schon mal sehr, sehr gut, bei denen wir gerade sind. Und wir haben es geschafft, dass der Vorstand, also das enge Gremium, sozusagen die Vizepräsidenten, jetzt mit zwei Frauen besetzt ist. Das heißt, wir hatten vorher Bärbel Schomberg, die Grande Dame. Jetzt haben wir schon zwei Frauen. Das ist die Iris Schürberl und die Annette Kröger. Also zwei tolle Mitstreiterinnen im engsten Gremium, sozusagen Entscheidungsgremium, und das Präsidium mit 13 Frauen, also wunderbar. Darüber hinaus gehe ich weiter und gucke mir die Gremien an, also Ausschüsse zum Beispiel, wo wir Ausschussvorsitzende und zwei stellvertretenden Ausschussvorsitz haben. Und ich habe die Botschaft rausgegeben und auch die Order, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne die Ausschüsse paritätisch besetzt haben. Also sprich, Ausschussvorsitz und Stellvertreter jeweils Mann, Frau, Frau, Mann, je nachdem, wie sich das jetzt ergibt. Also immer, wenn jetzt ein Wechsel stattfindet, dann gucke ich natürlich, wenn einer rausgeht, wo sind eigentlich thematisch für diesen Ausschuss die klugen Frauen und Köpfe. Gleiches gilt für die Regionen. Wir haben ja Regionsvorstände. Das sind ja eigentlich lose Zusammenschlüsse, aber die Regionsvorstände spiegeln unsere Mitglieder in den Regionen wieder, weil du Düsseldorf gerade gesagt hast. Das wäre die Region West oder eben Süd in München. Und da gucken wir natürlich, da haben wir ja tolle Mitglieder mit tollen Frauen in der Führungsebene. Selbst wenn die nicht im Präsidium sitzen, weil der oberste Chef da sitzt, gibt es ja auf der Ebene Vorstandsmitglieder oder darunter tolle Frauen, und da gucken wir, wen wir dazu holen. Und wir haben es tatsächlich auch da geschafft, in den letzten 7, 8, 9 Monaten, die ich jetzt dabei bin, ganz viele tolle Frauen in die Regionsvorstände zu bekommen. Was macht das Ganze? Jetzt hier wirkt nach außen viel, viel weiblicher, ist weiblicher, kann eben auch Schwerpunkte auch anders reinsetzen, die Sichtweise auf die Themen nochmal ändern. Und das ist, glaube ich, das, was wir machen. Auswahl, Veranstaltungsspeaker ist ein Selbstverständnis, habe ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen hier, unseren Referenten gegeben. Kommt mir mit keinem Vorschlag, Idee einer Veranstaltung, wenn nicht genug Frauen dabei sind. Und das kann nicht nur die Moderation sein, denn wir brauchen da einen höheren Anteil derer, die auch mit ihrer Expertise zeigen. Und das wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen, und es gelingt uns auch. Wird aber trotzdem ein Marathon, und es ist eben kein Sprint.
Ja, das glaube ich dir sofort, dass das ein Marathon wird. Aber ich meine, trotzdem muss ich sagen, Chapeau, da ist ja viel passiert. Und letztendlich bist du dir ja jetzt schon wieder treu geblieben, weil du gesagt hast, du gehst in eine Branche, die sich gerade, oder in ein Umfeld, das sich gerade verändern will und muss. Und dann schaltest du deinen Turbomotor an und dann klappt das irgendwie. So, jetzt haben wir aber natürlich trotzdem so ein paar Themen, wo es gerade zwischen unserer Industrie und vielen anderen Gruppen so ein bisschen knirscht. Und jetzt sitzt du in Berlin und dann bin ich gleich beim Thema. In Berlin ist das ganze Thema Regulierung und Wohnungsmieten und Wohnungsmangel, ja, wie soll ich sagen, wird in einer Art und Weise gespielt und auch mit einer Verhärtung der Fronten, auch verbal, die ich so aus keiner anderen deutschen Stadt kenne. Da ist es in Ansätzen ein bisschen schwächer. Wie kann denn der ZIA, sag ich mal, klar ist er ein Lobbyverband, aber wie kann da der Ton ja wieder ein bisschen friedlicher miteinander sein oder so, also so kooperativer ist, ne? Es war von den Medien zum Teil natürlich, ist auch eine Rolle, über die wir gerne mal sprechen können, weil du hast ja in deiner Vita da auch Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn Medien solche Dinge einfach vielleicht auch orchestrieren in einem Rahmen, die der Lösung des Ganzen auch nicht gerade entgegenkommt. Also was ist da die Position im Augenblick zum Thema Dialog zwischen Mieter und Vermieter?
Also Berlin ist schon eine ganz, ganz besondere, herausgehobene thematische Herausforderung. Ja. In der Tat, ich kenne auch keine andere Stadt, wo das so ideologisch, so emotional diskutiert wird, auch wenn in anderen Städten ja der Wohnraummangel oder die Verteuerung, wie das immer so schön heißt, durchaus ja auch auf der Tagesordnung ist. Ich kann sagen, auch da hilft wirklich Kommunikation, Transparenz, Zahlen, Daten, Fakten, oft auch wenn sie nicht abgedruckt werden, werde ich nicht müde, immer wieder auch so zu argumentieren, dass wir in den Gesprächen offenlegen, was läuft gut, was läuft schlecht und auch Beispiele bringen. Insbesondere auch Stadtstaat, Hamburg, meine Heimatstadt, auch SPD, lange SPD geführt, SPD-Grün geführt, jetzt vergleichbar von den politischen Farben, haben wir aufgezeigt, wie es in Hamburg besser funktioniert hat und funktioniert, welche Instrumentarien dort angewandt wurden und wie es in Berlin leider nicht funktioniert. Auch das kann oft helfen, Einsicht zu bekommen, also auch bei den Entscheidern Einsicht zu verlangen. Es ist eine sehr emotional geladene Situation, ich denke noch bis kurz nach der Wahl. Also es ist Wahlkampf, das darf man nicht vergessen. Es läuft die Enteignungsdebatte, die Kampagne. Es läuft der Wahlkampf für die Wahl, nicht nur Bundestagswahl, weil man da will man es ja auch auf die Bundesebene heben, den Mietendeckel. Aber es läuft halt der Wahlkampf auch in Berlin für den nächsten Senat. Und ich hoffe und erwarte, dass nach der Wahl, also einen Tag später, hoffentlich alle sich ihrer Verantwortung bewusst sind, sich an einen Tisch setzen und auch gucken, was heißt denn nach all diesen Experimenten der letzten Jahre, was ist zielführend eigentlich, wenn wir das Problem wirklich lösen wollen? Wir haben mit allen Parteien gesprochen, die in der demokratischen Mitte sind, und haben ihnen genau das erklärt, erläutert, was aus unserer Sicht, aus der Branche und auch aus Vergleichen eben anderer Städte funktioniert und was sinnvoll wäre. Eine wesentliche Botschaft ist, dass wir gesagt haben, wenn wir uns angucken, wer baut eigentlich, dann stellen wir fest, dass 90% von privater Seite gebaut wird. Nicht staatliche Organisationen, einige wenige kommunale Wohnungsgesellschaften bauen, aber das ist verschwindend gering. 90% wird von der privaten Hand gebaut. Das heißt, wir brauchen einen Schulterschluss mit den Privaten zusammen und sie nicht zu verteufeln und als Gegner hinzustellen. Das heißt, man muss jetzt wieder die Brücke finden und dafür stehen wir bereit. Da sind wir als Verband natürlich auch diejenigen, die Hand reichen und sagen, wir bauen euch die Brücke. Aber dann müssen auch die Inhalte in solchen Regierungsprogrammen und nachher auch in Koalitionsverträgen auch die richtigen sein. Und da wollen wir auch entsprechend mit unserer Expertise punkten. Also Sachlichkeit, Fachlichkeit. Wir haben, wie gesagt, mit allen Parteien, ich persönlich habe 4, 6, 8 Augengespräche geführt. Manchmal ist es besser, weil dann merken sie auch, wie nah wir sind in vielen Dingen und wie draußen argumentiert wird, draußen, wenn Wahlkampf gemacht wird. Deshalb habe ich immer noch große Hoffnung. Das sind ja nicht dumme Leute. Ich sage immer, wir sind alle intelligent, wir beherrschen unser Handwerk und jeder seins. Und Politiker beherrschen, haben auch eine Rolle, die sie erfüllen, manche zu extrem. Und da muss man sie auch wieder auf den richtigen Pfad vielleicht locken. Und das werden wir tun, indem wir eben auch Kooperationen anbieten. Nur so wird es funktionieren. Sie sehen ja auch in der Diskussion, wie Vonovia auch mit dem Senat in Berlin gesprochen hat, wie sie auch Angebote gemacht haben. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und daran werden wir uns auch messen lassen. Und genauso auch auf der Bundesebene. Wir haben alle Wahlprogramme, ich sage mal so, die 4 Wahlprogramme haben wir analysiert von der Union, von der FDP, von den Grünen und der SPD und haben mit allen gesprochen, wo Abweichungen sind, wo wir unsere Meinung auch vorgetragen haben. Und wir werden auch mit allen weiter sprechen, weil wir ihnen eben die Möglichkeit dieses Austausches bieten. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ich glaube, noch nie war das Thema Immobilien, Wohnen, Bauen so präsent bei den Politikern, weil es erkannt ist, dass es ein elementares Thema ist für die Menschen. Deswegen ist diese Image-Kampagne, die du vorhin angesprochen hast, so wichtig. Unter dem Label und dem Motto, wir geben Leben Raum, zeigen wir, wie wichtig die Immobilienbranche für unseren Alltag ist. Wir schaffen eben genau Dach über dem Kopf für die Menschen und nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern nach neuesten Standards Immobilien, in denen in Zukunft gelebt wird, klimafreundlich und vor allen Dingen eben auch Arbeitswelten geschaffen werden, in denen Menschen auch zukünftig arbeiten wollen und gerne zur Arbeit gehen. Oder Produktionsflächen oder, also Freizeitflächen. Ich glaube, das müssen wir in den Vordergrund stellen. Das Emotionale auch mal aufrufen, als nur so viel Rendite, so viel Abschlüsse sind gemacht worden, so viel Quadratmeter sind vermietet worden und so weiter. Welche KPIs, also Kernindikatoren es da gibt, die kann man hoch und runter unter BWLern reden, aber das versteht keiner draußen. Das heißt, wir müssen übersetzen, wir müssen auch mal in Bildern sprechen und in Bildern auch mal darstellen, was wir tun. Übrigens, ein Hinweis, die Flutkatastrophe, die wir erlebt haben. Also sicherlich hat es ja früher auch Katastrophen gegeben, die war jetzt nochmal transportiert durch die Bilder, aber auch der Betroffenheit und der vielen, vielen Toten leider und immer noch Vermissten, ja, für uns alle schockierend. Und jeder hat irgendwo bekannte Freunde, Verwandte, hoffentlich nicht Betroffene, die da verloren gegangen sind. Aber jeder kann sich damit identifizieren. Und wir haben einen Aufruf gemacht unter unseren Mitgliedsunternehmen letzte Woche, kurzfristig haben wir gesagt, meldet uns, was ihr persönlich als Unternehmen oder eure Mitarbeiter machen, unterstützen, was ihr auch dort angestoßen habt. Um gesammelt mal darzustellen, auch mal deutlich zu machen, haben wir heute mit einer Pressemitteilung auch nach draußen gegeben und haben uns auch im Namen aller bedankt. Über 75 Projekte stand heute ad hoc in einem Wert von über 20 Millionen Euro. Ob es jetzt Geldspenden, Sachspenden, Mitarbeiter, die gespendet haben, wo das Unternehmen das verdoppelt oder verdreifacht hat oder Leuten freigegeben hat, dass sie dort mithelfen können oder, also ganz viel Solidarität. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, da was wir rauskehren müssen und sagen müssen, wir stehen solidarisch als Immobilienwirtschaft auch in Zeiten, wenn es den Leuten schwer fällt oder schwer ist. Wohnungsunternehmen haben jetzt gesagt, wir bieten euch Fläche an oder Wohnungen an oder ihr könnt mietfrei einen Monat wohnen, weil ihr finanziell so gebeutelt seid. Hotels öffnen ihre Türen und lassen Leute wohnen. Also das ist unglaublich, die Solidarität. Und das mal zu zeigen und in der Öffentlichkeit auch einem Politiker zu zeigen, wir sind nicht die Raffgeier und welche Tierwelten da auch bemüht werden, das ist, glaube ich, auch auf der anderen Seite das, was so eine Kampagne leisten muss. Die Kampagne selbst soll ein Teil jedes einzelnen Unternehmens sein, also die Unternehmen, die mitmachen, die diese Kampagne mitgestaltet und auch mitfinanziert haben, sollen das in ihre eigene Unternehmenskampagne oder in ihre Corporate Identity mit einbauen. Also es ist nicht nur eine Zier-Kampagne, die nur Zier mit Leben füllt, sondern wir wollen uns als Gemeinschaft sehen unter diesem Label und jeder füllt diese einzelnen Aspekte. Es heißt ja auch nicht nur, wir geben Leben Raum, sondern wir geben Menschen auch Raum, weil wir eben ja auch Arbeitgeber sind beispielsweise und viele andere Teilaspekte. Und jedes Unternehmen kann das nutzen, rauszukehren und zu zeigen, was, welchen Beitrag sie leistet. Und damit langfristig auch das Image zu verändern. Ein junger Mitarbeiter, Auszubildende muss sagen, super, ich gehe in die Immobilienbranche und mache meine Ausbildung oder meine berufliche Entwicklung und keiner im Freundeskreis soll ihn schief angucken und sagen, was, wo gehst du hin? Das passiert leider auch, wie ich immer wieder höre und das macht mich auch traurig. Also jeder sollte stolz darauf sein, dann auch in der Branche zu arbeiten.
Also letztendlich ist das, verstehe ich das wie so eine Art Schwarmintelligenz, ne? So ein Schwarm, den ihr da bildet mit dieser Struktur. Ja, ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Ob das messbar ist, ist es wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwann anhand der Neueinsteiger in unsere Szene, das können euch aber ja nur die Mitgliedsunternehmen dann zurückspiegeln, ob das dann Effekte gehabt hat. Das Thema Klimaschutz hätte ich jetzt auch noch angesprochen, weil da aus meiner Sicht gerade die Immobilienunternehmen und auch der Verband in den letzten Jahren so ein bisschen sehr schnell Abwehrreflexe gezeigt hat und signalisiert hat, dass die Branche überfordert würde, wenn man sich da mehr engagiert. Und jetzt setzt sich die Klimakrise bei uns auf den Schoß und in unsere Vorgärten. Und jetzt, glaube ich, kommt da so ein bisschen Bewegung rein. Für mich war der Zieher in manchen Themen, nicht in allen, häufig halt jemand, der einfach reine Positionen bezogen hat, natürlich für seine Mitglieder, aber ja nicht dialogorientiert genug. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, da passiert jetzt viel mehr. Was ist denn, sag ich mal, das große Signal zum Thema Klimaschutz, das von eurem Verband ausgeht? Welche Modelle findet ihr gut? Findet ihr diese Verknüpfung zwischen was Gutes für Mieter tun und Umweltgut, wie Deutsche Wohnen das gerade anschiebt mit dem Projekt, mit dem Vorschlag, der da im Raum steht? Oder ist Redevelopment ein Thema, das für euch spannend ist, zu sagen, wir sparen einfach ganz viel CO2, indem wir viel weniger neu bauen? In welche Richtung geht denn das, was ihr spannend findet und was ihr weiter pushen werdet?
Also vor allen Dingen ganz wichtig ist, dass alle unsere Mitgliedsunternehmen, die bei uns im ZIA organisiert und engagiert sind, sich alle zu den Klimaschutzzielen bekannt haben von Paris. Also gibt es kein Wenn oder Aber. Einziges Aber, was wir natürlich von unseren Unternehmen mitbekommen, und das transportieren wir auch, die Lösungen und die Rezepte, um den Klimawandel zu bekämpfen, müssen wirtschaftlich, technologieoffen und am Ende auch praxistauglich sein. Also es bringt nichts, wenn man nur des Labels willen, und wir haben es ja jetzt auch erlebt, oft ein Aktionismus etwas aus der Schublade nimmt und sagt, nur weil das Bundesverfassungsgericht uns der Bundesregierung gesagt hat, euer Klimagesetz ist nicht ausreichend, schnell etwas anderes hinzulegen, als sich mal die Zeit zu nehmen, auf die EU-Vorgaben nochmal drauf zu gucken, aber auch mit den betroffenen Branchen auch zu reden. Also das war nicht so glücklich, aber es ist auch unsere Aufgabe, Politik hier mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und partnerschaftlich dann auch die Lösung zu finden. Beispiel CO2-Umlage, ne? Groß diskutiert. Wie kann eigentlich können die Mehrkosten auf den Mieter oder Vermieter umgelegt werden? Welches Prinzip soll da gelten? Das war ganz spannend. Die Politik greift dann immer auf den einfacheren Weg. Man sagt dann 50-50, weil es so fair klingt und so gerecht ist. Ne? Man hat sich das geteilt. So gerecht ist das aber nicht. Bei dem einen kann das sogar mehr bedeuten und bei dem anderen weniger als 50%. Und gibt auch überhaupt keinen Anreiz, beispielsweise bei Vermietern, dass sie auch in Zukunft weiter investieren, nämlich in klimafreundliche Gebäude oder in Sanierung oder Klimavorkehrungen, die ein Gebäude, ein Betreiben eines Gebäudes auch klimafreundlicher macht und damit CO2-einsparender macht. Das heißt, ein Anreiz, dass wenn ich vorher investiere, ich später was davon habe, wird verloren gehen. Das haben wir deutlich gemacht. Zweites, 50-50 wird im gewerblichen Bereich überhaupt nicht passen, weil dann sucht sich ein Vermieter einer Gewerbefläche den Mieter aus, der am wenigsten CO2, also Energie verbraucht oder verbraucht, weil er dann sagt, dann habe ich ja ganz wenig eigentlich, auch was ich umlege. Und insofern wird es da sozusagen in zwei Klassen plötzlich Vermieterstruktur oder Mieterstruktur geben. Das wollen wir auch nicht. Das heißt, manchmal ist der einfachere Weg, nicht unbedingt der zielführende im gemeinschaftlichen Sinne oder auch im Gesamtziel. Da haben wir unser Veto eingelegt. Gott sei Dank ist das jetzt auch nicht in den letzten Zügen der Bundesregierung noch entschieden worden. Das hätte man schwer zurückdrehen können. Da sagen wir, neue Regierung muss sich mit uns gerne zusammensetzen und wir sollten dann die beste Aufteilung und die besten Modalitäten finden. Technologieoffen, weil wir sagen, was heute State of the Art ist, muss morgen nicht sein. Das heißt, grenzt es nicht zu stark ein. Was heute ganz verlockend klingt, nämlich Photovoltaik, Solaranlagen am liebsten auf alle Dächer und überhaupt, da sagen viele Regionen, wir haben aber andere Möglichkeiten. Wir haben andere Rohstoffe, also recycelbare Rohstoffe oder Möglichkeiten. Lasst uns doch breiter denken. Und glaube, dieses müssen wir eben auch akzeptieren, dass eben Technologieoffenheit auch Investitionen und Innovationen erlaubt. Und das bringt uns am Ende nach vorne. Das sind so die zwei Dinge, wo wir als ZIA unsere Möglichkeiten sehen. Und das Zweite ist, dass wir sehr wohl unsere Mitglieder motivieren, auffordern, viel stärker mit ihren Nutzern zu interagieren, Mut zu haben und keine Angst zu haben, mit ihren Mietern in den Austausch zu gehen und herauszufinden, was die Mieter eigentlich wollen und wie man das umsetzen kann. Es hat immer die Unternehmen weitergebracht, auch in anderen Branchen, wenn sie mit ihren Kunden geredet haben, wenn sie mit ihren Verbrauchern geredet haben, weil das belohnt ja der Mieter mit Treue und Loyalität. Und das ist für einen Vermieter ja A und O. Wenige Wechsel, gerade in der Wohnungswirtschaft, also wenn die Mieter lange bleiben, wenn sie eben auch sich für ihre Immobilie, also ihren Mietwohnung, aber auch für das Quartier interessieren und einbringen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo die Leute jetzt in ihren Quartieren Projekte durchführen. Und ehrlicherweise, wenn wir ESG wieder denken, dann stellen wir fest, wir dürfen nicht nur an das I denken, das machen wir gerade ganz intensiv, aber solche Projekte zahlen auf das S ein und das wollen wir nach vorne kehren noch viel mehr, diese Initiativen. Und das G, ich glaube, das ist A und O. Da muss ich als Juristin nicht sagen, dass wir natürlich da auch in der Immobilienbranche sehr viel Nachholbedarf haben. Aber da ich aus der Bankenwelt komme und die Finanzwelt ja auch gezwungen werden musste, bestimmte Dinge zu ändern, ist es für mich jetzt nichts Neues, da auch drauf zu schauen und auch Dinge zu entwickeln. Aber das S wird ganz viel Bedeutung gewinnen. Und das finde ich sehr
positiv. Ja, das S ist natürlich jetzt aktuell in den, sag ich mal, Geschäftsmodellen nicht so stark berücksichtigt. Wenn wir nicht an meine Mitarbeit an dem Praxisleitfaden Social Impact Investing denke, dann haben wir ja, wurden da zwei Möglichkeiten als erste nach vorne gestellt, wo man das mal beweisen könnte. Das ist bei der Entwicklung von Quartieren und im kostengünstigen Wohnungsbau. Beim E haben schon ganz viele Ideen, weil man es auch leichter messen kann. Und beim S macht sich noch so ein bisschen Ratlosigkeit breit. Und ob man da jetzt neue Assetklassen erfinden muss, wo ist denn der größte Hebel für das S deiner Meinung nach oder auch nach Meinung des ZIA?
Naja gut, ich glaube, im Falle des S gibt es ganz, ganz viel, was uns andere Branchen auch vormachen. Da müssen wir nur rechts und links gucken, glaube ich. Dass wir schauen können, da wo Menschen zusammenkommen, was fehlt denn? Was geht unter in unserer Zeit? Und da brauchen wir nur im Quartier anzufangen. Ein Unternehmen, was ein Quartiersmanager, nenne ich das mal, finanziert, ohne das umzulegen, sag auf die Mieter beispielsweise oder ohne beim Staat die Hand aufzuhalten und zu sagen, das hast du mir zu bezahlen, liebe Kommune. Das ist schon es, weil ein Quartiersmanager macht unheimlich viel. Der hört rein, was gerade in dem Viertel passiert. Der kann vorbeugend agieren. Der kann ganz viele Menschen zusammenbringen, über Altersgrenzen hinweg. Also wirklich, er kann helfen, wie Menschen lange in ihrer eingestammten Umgebung leben können, ohne eben ausziehen zu müssen, in eine Pflegeeinrichtung gehen zu müssen. Also Solidarität, gerade in der Anfangspandemiezeit, dass man Einkaufshilfen organisiert hat, wenn Menschen nicht rausgehen konnten oder nicht sollten. Das sind alles S und die sind eigentlich vor unserer Haustür. Und ehrlicherweise alles, was früher Wert hatte, was normal war, damit ist man aufgewachsen, man hat das zu Hause erlebt, was Nachbarschaft bedeutet, das hat man in seiner Erziehung erlebt. Meine Eltern kommen aus der Türkei, die sind in den 60ern nach Deutschland gezogen. Ich bin in Hamburg geboren. Aber meine Eltern haben zusammen gearbeitet, beide sind also selbstständig gewesen, hatten also auch viel zu tun. Aber eine deutsche Nachbarin oder eine Nachbarsfamilie, die Dame hat sich uns angenommen nach der Schule, Dinge mit uns gemacht, uns Dinge beigebracht, die vielleicht meine Eltern hätten nicht beibringen können. Oder auch mal bei den Hausaufgaben mal über die Schulter geguckt. All das gibt es ja schon. Man muss nur gucken, wie man das auch strukturiert und wiederbelebt in einer doch sehr individueller gewordenen Welt, wo die Singles die Oberhand haben sozusagen und sich noch mehr optimieren. Klar müssen wir das. Ich muss als Frau, berufstätige Mutter, das auch tun. Das sage ich immer, predige ich. Wir müssen organisiert sein, damit wir das alles schaffen. Aber dieses Organisiertsein führt ja oft dazu, ich mache meinen Teil und bin froh, wenn ich abends feststelle, dass ich alles geschafft habe und ich gucke gar nicht mehr, was passiert eigentlich um mich herum und welcher Nachbar braucht es. Da brauche ich vielleicht jemanden, der mich daran erinnert und sagt, hey, komm, ich erinnere dich an deine Pflicht. Und schon hat man das S auch bedient. Und ich habe ein gutes Gefühl und das Unternehmen tut aber auch was. Insofern, also ich könnte 1000 Beispiele nennen. Übrigens bin ich in die Politik nur gekommen, weil ich ganz früh angefangen habe, ehrenamtlich zu arbeiten. Und über das Ehrenamt sind Politiker eigentlich auf mich aufmerksam geworden. Und irgendwann haben die gesagt, Aygül, wenn du immer nur kommst und wenn du was forderst und meckerst, was nicht funktioniert, das habe ich natürlich gemacht, funktioniert das nicht. Du kannst ja auch mal was ändern. Also komm rüber und mach mal was und setz dich dafür ein. Und damit bin ich eigentlich in die Politik gegangen, immer mit der Vorstellung, ich kann hier auch was verändern. Und das, glaube ich, kann jeder, im Kleinen wie im Großen. Manche brauchen noch jemanden, der ihnen sozusagen das noch mal vorstellt und sagt, hier, komm mal, hier ist etwas, wo du dich engagieren kannst. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht erzählt und berichtet. Aber wenn wir als Verband diese vielen Projekte auch mal sichtbarer machen und die Chance geben, dass Unternehmen sich auf unserer Plattform austauschen und voneinander lernen und abgucken, ruhig auch abgucken und das in ihr Unternehmen tragen oder an ihre Mitglieder oder Mitarbeiter herantragen, dann ist es schon auch eine halbe Miete, sag ich.
Aber was ich ja auch spannend finde an dem, was du jetzt gesagt hast, ist, dass man ja sich für die Dinge, die wir für die Zukunft brauchen, einfach erinnern kann an Dinge, die schon mal sehr positiv da waren, die vielleicht in dieser sehr kaufmännisch orientierten Welt einfach hinten runtergefallen sind und die eben nicht nachhaltig sind. Und ja, da kommt vielleicht das weibliche Prinzip nach vorne, das einfach anders strukturiert ist.
Wie hat die Kanzlerin letztens in der Sommerpressekonferenz gesagt, was denn Männer und Frauen unterscheidet aus ihrer Sicht? Und sie hat gesagt, naja, die Frauen neigen doch eher dazu, sehr zielorientiert, sehr pragmatisch zu sein, so ein bestimmtes Ziel haben und das machen und einfach sich nicht abhalten lassen und einfach machen. Und das kann die Immobilienbranche auch machen, das einfach nicht immer auf den anderen zu warten und vom Staat das einzufordern, was ich nicht glaube, dass sie tun. Sie wollen ja nicht behindert werden, aber auch einfach machen. Sagen, ich gehe mal voran und zeige mit gutem Beispiel, wie es gehen kann. Und ich bin mir sicher, dafür ist diese Immobilienwelt auch sehr männlich, sehr zielstrebig orientiert und aufgestellt, dass viele sich dann bei ihrer Ehre gepackt sehen und einfach mitmachen werden oder weiter vorangehen werden und ein Überbietungswettbewerb stattfinden wird. Also von daher machen.
Also sage ich mal, die kleinen Pfade, dass dieser Überbietungswettbewerb in Gang kommt, die hast du in den letzten 10 Monaten ja schon erfolgreich gelegt. Ganz kurzer Ausblick zum Schluss unseres Gespräches, Aygül. Was hast du dir denn für die nächsten 10 Monate vorgenommen? Weil jetzt hast du schon so viel erreicht. Du hast den größten Spitzenverband der Immobilienwirtschaft diverser gemacht. Du verjüngst ihn, du machst ihn dynamischer. Was kommt noch?
Also natürlich sollte unsere Branche viel digitaler sein. Wir selbst im ZIA, wir sollten digitaler sein. Also die internen Prozesse werde ich mir auch sehr schön angucken und sagen, wo können wir digitaler werden? Ein ganz wichtiges Thema wird sein, altersgerechte Sanierung, Schaffung von barrierearmen Wohnungen. Das ist auch ein dickes Brett, das bohrt man nicht mal eben schnell. Aber alles, was wir heute nicht anstoßen, das ist wie mit dem Klimawandel. Alles, was wir nicht anstoßen, wird uns in 20 Jahren einholen. Wenn wir sehen, wie viele von den Babyboomern, ne, wann wie alt sein wird und welche Wohnformen sie suchen und finden werden, wird es ein Riesenthema sein. Also ich möchte diesen Themenblock, diese Gesundheitspflegeimmobilien, wie ich sie nenne, und dass es sich lohnt, da zu investieren, sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, auch die gerade die Wohnungsunternehmen, das möchte ich noch mal ein bisschen deutlicher nach vorne kehren. Und wie gesagt, die PropTech sind mein Herz und Blut, und da möchte ich ganz, ganz viele motivieren, mitzumachen. Erste Schritte: Wir werden als ZIA das erste Mal auf der Expo mit einem eigenen Stand sein. Das heißt, wir haben einen ZIA-Stand. Wir bekennen auch hier Farbe, dass es wieder Normalität gibt, dass es hoffentlich auch stattfindet in der Form, wie wir uns das vorstellen, dass Netzwerken und persönliche Begegnungen wieder möglich sind. Und ich biete den PropTechs und Interessierten dort eine Plattform, sich auszutauschen, und gerne auch jeder vorbeikommen kann und ins Gespräch kommen kann mit mir, mit meinen Kollegen, aber auch mit vor allen Dingen PropTech-Unternehmen.
So, jetzt strahlen wir natürlich diesen Podcast vorher aus, und insofern ist der natürlich gleichzeitig ein Aufruf, Aygül Özkan, Geschäftsführerin des ZIA, dich dort zu treffen und sich mit dir zu verabreden. Vielen herzlichen Dank, du hast uns einen super Einblick gegeben, und ich hoffe, wir haben unsere Zuhörer super informiert. Ich wünsche dir viel Glück, weiterhin so gutes Gelingen wie in deinen ersten 10 Monaten, seitdem du letztendlich den größten Verband richtig nach vorne bringst, und ja, bleib gesund und weiterhin viel Spaß.
Vielen herzlichen Dank an dich und natürlich an alle Zuhörer.
Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit Aygül Özkan vom ZIA Zentralen Immobilienausschuss. Seid beim nächsten Freitag wieder mit dabei, wenn es heißt Neues aus der Immobilienbranche beim Podcast des Rotonda Business Club Interact Insight.
Interact Insights, der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.